Willkommen zur Folge 53 des Lesemontag, die Wissenschaft der Gesellschaft. Und wir sind in der vorvorletzten Folge. Wir haben noch ungefähr 30 Seiten zu lesen. Das sind pro Sitzung noch ungefähr 10 Seiten. Das heißt, mit der Nummer 55, einem Schnapszahljubiläum, werden wir dann auch unsere Lektüre beenden. Und weil das so ein großes Event ist, haben wir alle, die bisher mitgelesen haben, eingeladen. Und das wäre super, wenn die alle kommen. Einer hat sogar schon zugesagt, das ist der Hartmut. Freuen wir uns sehr. Und mal schauen, ob wir die anderen beiden, den Rami und den Franz, auch noch dazu bekommen. So, also nur noch 3 Folgen. Genießt jeder Einzelne. Es geht los. Die alteuropäische und speziell die mittelalterliche Auffassung Tugend sei die naturale Perfektion der Rationalität, lässt sich weder fortsetzen noch wiederherstellen. Sie beruhte auf einer Kosmologie, in der das Eine, das Wahre und das Gute als konvergent gedacht werden konnte und in der man Restprobleme dann als Wirken des Teufels begreifen konnte. Für eine verbindliche Vorstellung dieser Art fehlen heute alle gesellschaftsstrukturellen Grundlagen. Das schließt aber nicht aus, dass neue Formen gefunden werden können, die gewisse Problemlasten übernehmen. Soweit die Gesellschaft sich selbst und ihre Funktionssysteme sich ihrerseits im System-Umwelt-Konzept reflektieren, kann Rationalität nur noch in einer Weise formuliert werden, die mit diesem Ausgangspunkt kompatibel ist. Man kann dann nicht mehr mit Kant zwar unterscheidungstheoretisch ansetzen, aber die Vernunft auf der einen Seite der Unterscheidung Voraussetzung als Bedingung a priori, im Unterschied zu a posteriori. Noch kann man den von Hegel und anderen dagegen erhobenen Einwänden folgen, wenn das dazu führt, auf das Identische im Unterschiedenen zurückzugehen, also etwa auf Geist oder auf ein Materialitätskontinuum, das heute etwa nach den Grundgleichungen der Quantenphysik vorgestellt werden müsste. Man könnte aber im Anschluss an Spencer Brown überlegen, ob man die Ausgangsparadoxie der operativen Einheit des Unterschiedenen überführt in die Sekundarparadoxie eines Wiedereintritts der Unterscheidung in das durch sie Unterschiedene. Das hieße für unseren Fall, jedem System Rationalität insoweit zuzusprechen, als es in der Lage ist, die Differenz von System und Umwelt in sich zu reflektieren. Damit bliebe allerdings noch fast alles offen. Insbesondere das, was daraufhin als Programmatik des Systems und damit als Sitz der traditionalen Rationalitätserwartungen entwickelt werden kann. Auch müsste man Steigerungsbegriffe mit hinzunehmen, vor allem Systemkomplexität als Bedingung für und Folge von Re-Entry. Systemrationalität hieße unter anderem, sich den Folgen der evolutionären Unwahrscheinlichkeit und Riskanz eigener Strukturentwicklung in einer daran nicht partizipierenden Umwelt auszusetzen und gleichwohl die Autopoiesis des jeweiligen Systems fortzusetzen. Schließlich wäre zu bedenken, dass damit allein noch kein diskriminierendes Kriterium der Rationalität, noch keine eventuell dann ethische Norm der Rationalität formuliert ist. Alle Kriterien müssen in einem solchen Steigerungskontext gewonnen werden. Alle Kritik wäre ein Hinweis auf ein Nicht-Ausschöpfen des Möglichen. Alle Normierung wäre ebenso wie Kriterien vorgeben oder kritisieren einer Operation, die im System selbst beobachtet werden kann und damit zu Zustandsänderungen führt, die in der beobachteten Projektion nicht berücksichtigt waren. Welche Formen immer damit gewonnen werden mögen, anders als in der Logik Hegels benutzt ein solches Taktieren in Richtung auf Rationalität von vornherein eine in das Unterscheiden eingebaute Asymmetrie und wählt die Unterscheidungen, zum Beispiel System und Umwelt, entsprechend aus. Als Auswahl bleiben Anfang und Ende mit der Paradoxie des Unterscheidens einer Unterscheidung, also mit einem Selbstwiderspruch belastet. Der Argumentationsstil ist dann auch dediziert nicht geisteswissenschaftlich. Es geht nicht um das Herausfinden deshalb, was sich letztlich als Einheit noch denken lässt, wenn mit Unterscheidungen gearbeitet wird. wie die Entwicklung nach Hegel zeigt, führt dies in der Gesellschaft ja nur dazu, dass nun diese vermeintlich letzte Einheit ihrerseits beobachtet, ihrerseits unterschieden, dass also Theorie mit Recht als Literatur behandelt wird. Der Prozess geht weiter, solange die Autopoiesis weitergeht. Wir haben viel Zeit, die letzten drei Folgen, also vielleicht mal bis hier.
Danke, ja, erstmal. Ja, er nimmt Anlauf. Er beschreibt hier so ein bisschen eher, was es jetzt nicht ist, ne? Das breitet er so ein bisschen aus. Also er arbeitet sich wieder an dem ab, was er, wie nennt er das immer, traditionelle Wissenschaftstheorie.
Naja, es geht jetzt gar nicht so sehr um Wissenschaftstheorie, sondern er will sich abgrenzen von dieser alteuropäischen Semantik. Also wir stehen im Banne der alteuropäischen Tradition. Und das ist ja unbenommen. Also mit Alteuropa, das muss man sich immer klar machen, meint Luhmann die Antike. Also da meint er nicht irgendwie Mittelalter-Europa, sondern er meint einfach Antike. Und dort war es ja so, dass man dass das in der naturalen Perfektion, auch in der Rationalität, eben Wahrheit, Tugend und Schönheit und alle diese positiven Werte zusammenfielen. Es war also das eine Idealisierte denkbar und bewegte sich auf das hinzu. Und das kann Luhmann eben nicht mehr machen, weil in seiner funktional differenzierten Gesellschaft gibt es nicht mehr diese eine Unterscheidung, sondern es gibt eben 9 verschiedene Unterscheidungen, die alle orthogonal zueinander stehen. Und deswegen kann dieses eine gute Wahre als Konvergenz bei ihm nicht geben.
Ja, aber was macht das denn für einen Eindruck auf jemanden, der das als wissenschaftliche Literatur jetzt liest? Dass auf Seite 694 man praktisch wieder sich an den alten Kameraden der Alteuropas abarbeitet, während man eigentlich jetzt 600 Seiten eine Alternative präsentiert hat, die jetzt doch zu schwachbrüstig ist, um sie jetzt frei stehen lassen zu können. Und man dann wieder, also du hast es ja, André, das ist ja dein Running Gag, dass der Teufel immer wieder rausgeholt wird aus der Kiste und wieder reingesteckt wird in sie. Und das eigentlich, das, was er jetzt alles hier aufschreibt, er mit dem Autopoiesis-Begriff zum Beispiel nicht berücksichtigt einfach. Also für ihn ist das ein Perfektionsbegriff. Und ihm fällt das einfach überhaupt nicht auf. Er schreibt das so runter und merkt gar nicht, wie er alte Perfektionsbegriffe mit neuen Perfektionsbegriffen ersetzt, indem er das so macht.
Ja, aber was in der Tat auffällt, das ist immer, dass Restprobleme dann als Wirken des Teufels betrachtet werden muss. Ne? Also dieser Herr Bühl, der Luhmanns Flucht in die Paradoxien kritisiert hat, der schreibt das eben auch, dass irgendwie der Luhmann viel zu schnell von Logik auf Gott kommt und dann auf Teufel. Und die Geschichte ist ja bekannt mit der Beobachtungskonstruktion des Teufels. Aber man muss sich eben schon fragen, was soll das eigentlich immer wieder an der Stelle? Das ist ja schon eine gewisse Besessenheit vom Thema Teufel.
Ja, und vor allem dann auch so unterinformiert wieder über die Materialitätskontinua der Quantenphysik, der Grundgleichungen und dann mit Spencer Brown. Ja, also so ein Wald- und Wiesenmathematiker wird dann dagegen gesetzt, um jetzt da eine valide Alternative zu offerieren.
Naja, also da, obwohl man sagen muss, Spencer Brown war jetzt kein Wald- und Wiesenmathematiker, war überhaupt kein Mathematiker. Also das ist mal ganz wichtig. Also Spencer Brown war jemand, der Philosophie und vielleicht noch alles Mögliche studiert hat und dann irgendwann mal aus diesem Unisystem rausgeflogen ist und ohne Job dastand. Und weil ihm ein Freund bei der heranwachsenden Halbleiterindustrie den Job des Chef-Logik-Entwicklers beschert hat, weil er einfach sehr, sehr gut war im logischen Folgern, hat er dann eine Abkürzungssprache für Schaltkreise entwickelt, also für die damals gerade produzierten NOR-Schaltungen. Und aus dem Ding ist dieser Spencer-Brownsche Haken geworden und 8 Jahre später hat er das zu einer ziemlich metaphysischen Konstruktion aufgeblasen. Aber er ist eben kein Mathematiker.
Ja, aber als solcher versteht Luhmann ihn ja, er nimmt ihn ja als
genau. Luhmann verwendet ihn immer, um zu rechtfertigen, die Mathematik hat das doch auch so beschrieben, wie ich sage. Genau. Und das ist eben Quatsch, weil es ist kein Mathematiker. Und nachdem Spencer Brown so fürchterlich berühmt geworden ist, auch eigentlich nur durch die Empfehlung von, also eine Referenz durch Heinz von Förster, der hat das Laws of Form in den Himmel gelobt. Und dann haben sich Mathematiker das durchgelesen und war eigentlich schon in den Anfang der 70er Jahre klar, ja, das ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Das ist boolesche Logik irgendwie in einem neuen Gewand. Also Mathematiker haben darauf völlig anders reagiert, als Luhmann denkt, dass der Mathematiker George Spencer Howden selbst auf Hilfe. Wir haben irgendwie ein lautes Hintergrundgeräusch. Ja.
Ich höre nichts, aber ich möchte mal wieder hier das Luhmann-Fähnchen hochhalten, sozusagen. Ne? Das, was er hier oben anfängt auf 694, erarbeitet sich halt ab an dem Paradigma, an der Vorstellung, an dem gesetzten Vorstellung von Einheit. Er möchte konsequent eben alles umgestellt haben auf Differenz und eben sozusagen die Suche noch nach Einheit oder der Einheit in der Differenz, welche können wir uns denn erhalten sozusagen, die will er in die Rumpelkammer stellen. Und deswegen, so verstehe ich das, der Hinweis wieder auf Spencer Brown, eben der Hinweis darauf, Differenz.
Ja, es bleibt aber bei dem Hinweis, Peter. Es bleibt ja, er führt neue Einheitsbegriffe ein und wir haben ja schon die letzten Dutzend Folgen darüber geredet, dass wir die für nicht hochwertiger oder für nicht komplexer halten als das, was er da jetzt ausradieren möchte oder was er jetzt als Bestimmungsgründe im hegelianischen oder kantischen Sinne für überholt hält und für nicht mehr problematisch genug oder so.
Ja, wir können uns ja
mal. Ich bin damit erstmal noch ganz zufrieden, sagen wir mal so. Ja, also ich habe da noch nicht.
Das ist ja kein Kriterium, das ist ja ein Gassenhauer bei uns in diesem Montag, dass du damit ganz zufrieden bist. Aber schauen wir uns doch mal im Detail an, was er mit Kant, Hegel und der Quantenphysik da macht. Also er sagt, mit Kant, transzendental, logisch, geht das nicht, weil der Kant setzt zwar unterscheidungstheoretisch an, aber er platziert die Vernunft voraussetzungslos auf einer Seite der Unterscheidung. Und das kann man eben nicht mehr machen. Woher nimmt er die Vernunft? Das ist seine Kritik an Kant. Vernunft a priori zu setzen, da geht er nicht mit. Er sagt aber auch, wie Hegel Kant dann kritisiert hat und dasselbe gemacht, also was Ähnliches gemacht hat, nämlich er hat die Identität im Geist versucht zu finden. Sagt dann, nee, das geht auch nicht, weil ich bin eben Differenztheoretiker. Ich kann mit diesem hegelschen Geist nichts anfangen. Und auch ein Materialitätskontinuum, also eine Position von Realisten, kann er sagen, nee, geht auch nicht. Und da schreibt er dann, das müsste man sich heute etwa nach den Grundgleichungen der Quantenphysik vorstellen. Und das ist wieder so ein Hinweis auf, ja, was soll das? Ne? Das ist irgendwie Theorie, Name-Dropping, aber er sagt ja auch nicht, was genau das dann bedeuten mag. Und das ist so diese Einleitung, also Kant geht nicht, Hegel geht nicht, Materialitätskontinuum geht nicht, also können wir eigentlich nur bei Spencer Brown schreiben. Und er schreibt, das hieße für unseren Fall jedem System Rationalität insofern zuzusprechen, als es in der Lage ist, die Differenz von System und Umwelt in sich zu reflektieren. Aber dann sagt er gleich, damit bliebe aber noch fast alles offen. Ja, und genau so ist es. Natürlich kann man so einen schlauen Satz hinschreiben. Kann man sagen, jedes System hat seine eigene Rationalität und das macht es dann, wenn es überhaupt die Grenze von System und Umwelt in sich reflektieren kann. Aber was weiß man denn, wenn man das hinschreiben kann?
Nicht. Ja, was weiß man, wenn man das weiß? Genau.
Das bringt eigentlich überhaupt nichts, außer ein schöner Satz zu sein.
Ja, und bei Kant, also da muss man auch ein bisschen Kant wieder in Schutz nehmen. Also die Vernunft auf der einen Seite der Unterscheidung stimmt zwar, aber eben gemeint als regulative Idee. Ja, also die Vernunft als hehres Ziel des Anima Rationale, also des Menschen in Gesellschaft, des Homo Sociales, Homo Communis oder so. Und dann bei Hegel die Bewegung des Geistes und nicht einfach nur die Identität des im Unterschiedenen oder so. Also es geht um Gedankenbewegungen und um Umschaffung und nicht einfach nur
also selbstreden. Das ist eine absolut primitive Reduktion von Kant und Hegel. Und zwar so, wie er es gerade braucht, um zu sagen, ich mache aber was Schlaueres.
Und das Traurige daran ist ja nicht, dass er das reduziert. Das kann man ja machen, argumentativ. Wenn da so ein Kniff kommt zum Schluss und eine Pointe, die sitzt, dann hat man da nichts dagegen. Aber das Problem ist, dass er ungefähr 5 Dutzend Mal immer wieder dieselben 3 Zeilen austeilt, um dann Grundgleichungen der Quantenphysik dann da entgegenzustellen und dann so auch zu sagen, na, das geht auch nicht, und dann steht er wieder mit nichts da. Das hast du ja gerade schon gut gesagt. Das reicht doch nicht mal, um Lebendigkeit zu erklären. Wenn man immer wieder sagt, ja, man müsste dem System Rationalität zusprechen. So als gäbe es eine obere Instanz, die entscheidet, oder die das für sich entscheiden kann oder für andere.
Ja, das Interessante ist, wie er mit dem, was wir jetzt gelesen haben, endet. Ne? Also er schreibt dann, wie die Entwicklung nach Hegel zeigt, für dies in der Gesellschaft ja nur dazu, dass diese vermeintlich letzte Einheit ihrerseits beobachtet und ihrseits unterschieden wird. Und jetzt kommt's, dass also Theorie mit Recht als Literatur behandelt wird. Ja, finally, da ist es. Ganz genau, wenn man auf diese Art und Weise Theorieentwicklung betreibt, dann ist das Literatur. Die kann man lesen und kann wie Peter schön finden, aber das ist eben nicht mehr Wissenschaft an der Stelle. Es ist wissenschaftliche Literatur.
Ja, es ist Begriffskatapultieren. Also er schafft es ja immer, so tolle Komposita, Steigerungskontext, nichts ausschöpfen, wieder Eintritt, Rationalitätserwartung. Es ist ziemlich, also er baut ja ständig diese ganzen Nominalisierungs.
Ich verstehe diesen letzten Absatz, den du gerade nochmal gelesen hast, André, einen Hauch anders, dass er diese Markierung, dass es dann eben Literatur ist, reserviert für die Art von Theorie, die halt weiterhin auf der Suche ist, Einheit dahinter dann, wie auch immer, wie soll man das sagen?
Aber das geht nicht. Das hatten wir schon mehrmals. Wenn man sich mit Quantenphysik beschäftigt, kann man nicht davon ausgehen, dass die so ähnlich funktioniert, wie auch Leben funktioniert oder wie Autopoiesis funktioniert. Nur weil mein Körper weitergeht, weil mein Körper Homöostasis erreichen kann, heißt es nicht, dass es im Universum genauso ist oder in der Natur oder eben in der Gesellschaft. Ja? Also der Prozess geht weiter, solange die Autopoiesis weitergeht. Ja, das ist aber nur ein ganz spezieller Sonderfall von Informationsverarbeitung. Den wir so
diese Theorie in dem letzten Halbsatz bezieht sich auf Theorie an sich und nicht auf diese Theorie, die nach einer Einheit strebt. Das ist grammatikalisch aber ziemlich klar. Er meint Theorie als Theorie.
Wie die Entwicklung nach Hegel zeigt, führt dies in der Gesellschaft ja nur dazu, dass nun diese vermeintlich letzte Einheit, ihrerseits beobachtet, ihrerseits unterschieden, dass also Theorie mit Recht als Literatur behandelt wird.
Genau, da fehlt diese für dein Argument.
Ich lese es eben anders. Nein, aber ich will jetzt, ich meine, ist ja hier, Konstantin ist ja schon auf den Gaul hier, auf den am Boden liegenden, am Einknüppeln, du bist nochmal drauf. Nein, lass mal stehen, ist doch gesagt, ich verstehe das eben anders. Und ich habe keinen Bock hier draus, sozusagen jetzt hier so einen Ringkampf aufzuführen oder hier Eloquentia.
Aber was ist denn der Code der Wissenschaft, Peter? Ist das nicht wahr oder nicht wahr? Es ist aber nicht Ringkampf oder Ärgern oder nicht zanken oder so. Also
ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob lass uns das so stehen. Nein, André, ich habe da ein anderes Verständnis von, das können wir, aber das will ich also jetzt nicht
hier. Ein unwahreres oder ein nicht richtigeres.
Nee, ich finde immer wieder, dass er einfach versucht, tatsächlich so wie ein Teufel zu vertreiben, diese letzte Idee mit der Einheit wegzukriegen, ja, sondern sich darauf einzulassen, tatsächlich Differenz. Ja, und dass, wenn es eben darum geht, weiterhin mit irgendwas, mit Hegel oder und so weiter, immer wieder drauf zu zielen, eben dann doch, ich dringe durch auf Wirklichkeit, auf Einheit, und das ist es, dass er da sagt, nö, tatsächlich ist unser Zugang Beobachtung, ja, und die machen wir, und das ist Differenz. Beobachtung ist immer die Einheit der Differenz von unterscheiden und bezeichnen. Wir kommen aus Differenz nicht raus. Und diese ewige Sucht sozusagen, dahinter wieder dann eine Einheit dann doch zu finden oder zu begründen, das ist Literatur.
So, ja, aber das macht man, indem man das feststellt. Das statuarisch zu behaupten, ist der performative Selbstwiderspruch. Aber das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Ich lese mal weiter, okay? Dann,
ja, gern.
Die Vernunft muss wieder auf die, ist das die Stelle? Ja, die eine Seite nur, also 695, letzter Absatz, nur kann diese Seite sich nicht mehr auf mehr als a priori ausweisen. Rationalität ist, wenn man so unterscheidet, nur als Systemrationalität möglich in einer Umwelt, die dies zu tolerieren scheint. Und nur durch Wiedereinführung der Unterscheidung in das System kann dieses versuchen, sich danach zu richten, ob und wie lange noch und unter welchen Bedingungen dies der Fall sein wird. Ja. Es mag auf den ersten Blick so scheinen, als ob all dies Philosophie sei und keine gesellschaftstheoretische Relevanz besäße. Und dass die Hegelsche Logik immer noch auf den zu warten hätte, der sie kompetent zu analysieren und damit zu überbieten hätte. Dass dies nicht geschieht, sondern allenfalls inkompetent in der Verabschiedung durch eine weitere Unterscheidung geschieht, sollte jedoch dem Soziologen zu denken geben. Den anschließenden Geist-Materie-Disput kann man dann leicht unterbinden mit der Frage, warum wird so unterschieden? Diese Frage führt zur Beobachtung des Beobachters, also zur Ideologiediskussion und damit zu dem, wogegen die Soziologie ihren Anfang nimmt. Nachdem all dies vor nunmehr 100 Jahren geschehen ist, oder 150 oder 200, mag man sich fragen, ob dieses Instrumentarium sich überhaupt zur Beobachtung unserer Gesellschaft eignet. Die Soziologie hat schon in ihren Anfängen diese Bemühung abgebrochen und durch ein Differenzierungstheorem ersetzt. Die Reformulierung dieses Theorems durch die Systemtheorie führt dann vor die Frage, ob die Gesellschaft auf der Ebene dieses Gesamtsystems, das heißt auf der Ebene der sozialen Autopoiesis, überhaupt einen Wiedereintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene vollziehen kann. Ob sie also als System überhaupt rationalitätsfähig ist. Gegenwärtig bleibt dieses Problem noch in der Form einer latenten Stimulation, die sich unter Namen wie Kritik oder Emanzipation oder in Reprisen alteuropäischen Gedankenguts oder als Motiv sozialer Bewegungen zur Geltung zu bringen versucht. Wirklich beobachten kann man in der Tat nur Rationalitätsbemühungen auf der Ebene der Teilsysteme, die jenes für sich die Rationalität eines Funktionsbereichs über ein funktionssystemspezifisches Re-Entry durchführen und auf dieser Grundlage eine gesamtgesellschaftliche Rationalität rekonstruieren. Es kann sein, dass es gar nicht anders möglich ist, Philosophen sollten hier aber spekulieren dürfen und dass wir gut daran täten, uns mit den Möglichkeiten dieser Vorgehensweise vertraut zu machen. Wenn man einen alten Denkzusammenhang bewahren will, muss dies Konsequenzen haben für die Art und Weise, in der man über Ethik disponieren kann. Dass keine für diese Situation adäquate Ethik vorliegt, ist rasch gesagt. Wer es bestreitet, greift zu vermutlich mit den an eine Ethik zu stellenden Erwartungen zu kurz. Das gilt für die Ebene der gesamtgesellschaftlichen Reflexion ebenso, aber auch für das, was man heute gern Wissenschaftsethik nennt. Die alteuropäische Ethik war bekanntlich eine Naturwissenschaft gewesen, eine Lehre vom natürlichen Streben nach einem Gut und von der darin erreichbaren Perfektion. Diese Lehre ist am 17. Jahrhundert angesichts moderner Ausdifferenzierung durch die Frage nach der Selektion dieses Gutes nach Interessenmotiven, später Kontexten und so weiter aus den Angeln gehoben worden und alle Versuche heute daran wieder anzuknüpfen, sind bisher nicht sehr überzeugend ausgefallen, wenn man sie mit den Erwartungen konfrontiert, die aus den Strukturbedingungen der modernen Gesellschaft resultieren und an sie herangetragen werden. Die Ethik selbst hat sich daraufhin der Begründung des moralischen Urteils angenommen, hat Moral also in ihren Gründen, nicht in ihrer Faktizität reflektiert. Nur so konnte die Ethik sich selbst der Moral wieder unterstellen, sich als Begründungsbemühungen für gut halten, sodass man doch heute anscheinend nichts falsch macht, wenn man nach Ethik verlangt. Okay, ich schließe das mal ab, aber das ist jetzt ein bisschen wirr, dieser Sprung von Hegel-Kritik auf Ethik. Na gut, das können wir ja kurz diskutieren.
Ja, gut. Ja, die Ethik hat da vorletztes Mal hatten wir das schon, kam das Thema Ethik schon mal hoch. Ich glaube, daran schließt das jetzt an. Das waren jetzt Einschübe, also andere Fäden, die er fertig machen wollte, was er gerade hatte. Und aber das mit der Ethik, also dass ich eben nicht mehr in dieser Art und Weise in der Welt oder irgendwo sonst wo etwas finden kann, was mir dann, also jetzt Einheit, also Ethik, wie er sagt, wie Rationalität entstehen kann, nur noch im System, dass ich das nicht mehr haben kann, dass es orientiert, nicht wahr? So habe ich das verstanden, was er hier über die Ethik jetzt nochmal dann eben ausformuliert, auch wenn das jetzt ziemlich schnell gemacht ist, ganz einfach. Also als eigenständige Disziplin, ja, Naturwissenschaft gestarteten Ethik in der Antike, ist es eben das geworden, was er heute häufig darüber sagt, ja, eine Reflexionstheorie für Moral, für richtig oder falsch.
Für Achtung oder Nichtachtung, nicht für richtig.
Ja, richtig oder falsch.
Wir können ja mal von vorne anfangen, wie er da hinkommt. Also er fängt dann wieder bei der Vernunft an, also bei Kant. Vernunft muss wieder auf die eine Seite, nur kann diese Seite nicht als a priori ausgewiesen werden. Und dann schreibt er, Rationalität ist nur als Systemrationalität möglich in einer Umwelt, die dies zu tolerieren scheint. Also das ist sein Punkt, dass er sagt, Rationalität macht nicht Rationalität für alles Mögliche Sinn, sondern Rationalität ist immer aus einer bestimmten Systemreferenz gesehen. Was allerdings nicht sehr einsichtig ist an der Stelle, dass die Umwelt irgendwas zu tolerieren hat.
Ja.
Also, das ist der Bezug zu dem, was auf der Seite vorher steht. Dass die hier, wo ist das unten auf 694? Systemrationalität hieße unter anderem, sich den Folgen der evolutionären Unwahrscheinlichkeit und Riskanz eigener Strukturentwicklung, ja, das System für sich, in einer daran nicht partizipierenden Umwelt auszusetzen. Das bedeutet, ich weiß es vorher nicht, ja, ob das gelingend sein wird in meiner Umwelt oder eben nicht. So verstehe ich da die.
Das ist aber kein Zufallstreffer. Das ist ja Quatsch. Es hat ja Systemkontexte trotzdem mit einzubeziehen. Und man kann eben nur so weit inferieren, wie man sich auch. Also ein Bakterium wird jetzt nicht anfangen, komplett sein Milieu zu verlassen und irgendwo anders. Jetzt nach, also.
Nee, ich weiß, was du, ich denke, dass ich weiß, was du versuchst gerade zu sagen. Aber ich glaube, das ist für ihn wieder einfach nur ein Hinweis darauf, dass eben aus dem System nicht in ein anderes System, was eben für dieses System Umwelt wäre, direkt reinredigiert oder kausal gewirkt werden kann, sondern dass es ja Kopplungen sind, ne? Mit anderen Worten, wie Umwelt, also andere Systeme dann auf diese Veränderungen oder auf diese Systemrationalität des einen Systems dann eben antworten, das bleibt eben riskant, weil ich das nicht sicher vorher.
Also, aber Peter, wenn das dein Argument ist, dann ist es doch bei der Vernunft genauso. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist doch genau die kantische Imposition. Das ist ja genau dieser Affront gegenüber der, also auf Gnade und Gott und Glauben zu vertrauen, sondern eben die wenigstens die Vernunftrationalität zu bemühen. Und dann macht er eigentlich nichts anderes. Wenn er das meint, dass Systemrationalität irgendwie
tolerierbar ist. Nee, so einfach ja nicht. Bei Kant ist es ja ein abstraktes Geschichte, die Vernunft, ja, und nicht die individuelle.
Es ist, ich habe das so gerade gesagt, regulative Idee für jeden Einzelnen, für das, für die Rechenkapazität meines Einzelgehirns und nicht für irgendein Volksstamm oder irgendeine Religionsgemeinschaft oder sowas.
Aber
an der Stelle ging es mir um dieses Wort des Tolerierens, dass die Umwelt irgendwas tolerieren kann. Wir haben jetzt hunderte Seiten lang gelesen, dass man vom System aus eigentlich über nichts in der Umwelt vernünftig sprechen kann. Das System kennt sein System. Und auf einmal ist Umwelt eine Entität, ein Ding, was tolerieren kann. Das passt eigentlich überhaupt nicht in der Theorie und das trifft sich an der Stelle wieder, als er sagt, dass Technik eigentlich nur die Rekombination ist von Dingen und die Realität scheint zu tolerieren, dass die Dinge dann funktionieren.
Genau. Der Code ist kaputt und heil.
Unbestimmbarkeit des Tolerierens von irgendwas, für das er eigentlich keine Worte und eigentlich auch keine Theorie anzubieten hat.
Ja, das ist ein ganz interessanter Knick. Ja, Peter, aber das muss man mal sehen, dass Luhmann die Dinge animistisch auflädt, sobald sie von sich aus keinen natürlichen autopoetischen Charakter haben. Also sobald sie eben nicht lebendig sind, sobald sie kein Ansprechverhalten haben. Und die Umwelt erträgt plötzlich, dass ein System in ihr auftritt. Aber weil er eben keine Beschreibungsinstrumente hat, um Umwelt wirklich frei von diesem Biologismus zu erklären. Also das kommt da genau durch.
Nee, dieses Problem, was du da gerade darstellst, entsteht mir eben nicht, sondern ich finde das einfach gut formuliert dafür, dass ich eben auf meine Umwelt aus der Systemtheorie heraus ja eben nicht, kann ich wenig drüber sagen, weil ich nur weiß, wie es mir als System ist. Und ich
aber Peter, du weißt aber, dass die
Kategorie deswegen tolerieren. Ja, wenn es mich weiter operieren lässt, funktioniert es.
Ja, aber du weißt doch, dass Physik was anderes ist als deine Körperbiologie, dass dein Gehirn anderen Gesetzen gehorcht als deine Außenwelt, als die physikalische Umwelt um dich herum.
Was willst du mir damit sagen?
Dass das die Disziplindifferenz entscheidet.
Ja, nee.
Das ist ein anderes Argument gewesen. Die Umwelt kann nichts tolerieren. Sie ist da physikalisch. Und biologische Systeme können interferieren, die können sich irritieren lassen davon. Aber die
da steht, dies zu tolerieren scheint. Das bedeutet, ich kann meine Operation, meine Autopoiesis, wenn ich jetzt ein System wäre, fortsetzen, weil ich den Eindruck habe, dass die Umwelt das toleriert. Die Grenze wird gerade erfahrbar, beispielsweise bei der ökologischen Bedrohung. Ja, wir denken oder haben jahrhundertelang das eben toleriert, sozusagen, um diesen Begriff zu nutzen, verstanden und werden gerade damit konfrontiert, ja eben nicht mehr. Toleriert. Ja.
Du bringst semantisch daraus durcheinander. Es geht hier um das aktive Tolerieren. Irgendwas toleriert ein anderes. Und dieses Irgendwas, dieses Subjekt, ist die Umwelt auf einmal. Und das macht eben keinen Sinn. Auch in deinem Beispiel mit der Ökologie macht das gar keinen Sinn. Ja. Du kannst ja nicht sagen, die Ökologie hat die ganze Zeit zugeguckt, hat das toleriert und jetzt eben nicht mehr.
Also nein. Aus der Perspektive des beobachtenden Systems, ja, was Umwelt versucht zu beobachten, entsteht der Eindruck, so ist das doch hier mit Scheint geschrieben, nur als Systemrationalität möglich in einer Umwelt, die dies zu tolerieren scheint. Ja, das ist der Beobachtung aus dem System raus.
Auf diese animistischen Konstruktionen, auf dieses Beleben von irgendwas, was er theoretisch formulieren will, immer dann zurückgreift, wenn ihm Theorie fehlt, also wenn er es anders nicht beschreiben kann, dann sagt er eben, das System Wissenschaft attachiert die Wahrheitswerte wahr und falsch. Und wenn man sagt, ja wo denn? Wo kann ich das immer angucken? Also diese Rollenzuschreibung, dass das System irgendwas automatisch macht oder der Code irgendwas macht, das macht er immer dann, wenn ihm einfach Theorie fehlt, wenn er einfach nicht weiß, wie er es sonst ausdrücken soll. Und dann kommt er mit solchen Sachen, die manche, wie du, besonders plausibel finden, weil du sagst, ja, die toleriert es eben, aber streng theoretisch ist es einfach schwach an der Stelle.
Ja, und er erkennt auch nicht, dass diese Attachierungsmöglichkeiten für andere Alteuropäer genau in solchen Namen wie Kritik oder Emanzipation oder Reprisen alteuropäischen Gedankenguts oder so dann als Motiv dann zu Geltung zu bringen, was versucht werden. Weil Peter, wenn man alles zerhackt, wenn man sagt, Differenzierungstheorem herrscht vor, dann hat man zum Schluss nur noch einen Trümmerhaufen von atomisierten Begriffsbestandteilen, Gegenständen, Naturphänomenen und man sitzt auf diesem riesigen Berg Schutt an Einzelteilen und sagt jetzt bin ich fertig mit meiner Theorie, schönen Tag noch oder so. Das geht ja nicht.
Ja, du hast also aber gerade schon, also wenn du dir selber zuhörst, gemerkt, dass du davon ausgehst, dass man alles, wie hast du es formuliert, zertrümmert in Teile und so weiter, so ähnlich.
Die Soziologie hat schon in den Anfängen diese Bemühungen abgebrochen und durch ein Differenzierungstheorem ersetzt. Exakt. Ja, was lesen wir hier gerade? Ja, die Wissenschaft der Gesellschaft, das ist die Genitiv
Objektivs. Ja. Nein, ich will damit darauf hinaus, dass ich es mit Luhmann lese, ja, dieses Buch hier. Und dann kann ich eben sehr wenig sagen über die Welt, sondern ich kann was darüber sagen, wie Beobachtung zu begreifen ist, ja. Und wenn du sagst, es zerfällt oder es zerhackt in immer mehr Teile, dann mache ich das als Beobachter und nicht die Welt, dass ich die zerhacke. Das ist doch das, was für mich da drin steckt, wenn er eben sagt, Zunahme, polykontextural und so weiter, und an die ganzen anderen Dinge. Das ist Eigenschaften, das sind Folgen der Art, wie ich beobachte. Und dass Wissenschaft, moderne Wissenschaft, dass eben das Vermögen, ja, das Auflösungsvermögen enorm vergrößert hat. Das sagt aber eben wenig über die Welt erstmal im ersten
Moment.
In diesem Moment etwas über Beobachtung.
Nein, was du unterschlägst, ist die Bezeichnung. Man kann so viel beobachten, wie man möchte, aber die entscheidende Operation findet danach statt, dass man es benennen und dann operativ einsetzen
kann. Ist für mich die Einheit der Differenz von unterscheiden und bezeichnen. Das ist
Aber es geht ja nicht beides. Das hatten wir ja auch schon häufiger, uno acto, das geht ja eben nicht, aber das
ja doch, es ist ja explizit hier irgendwo formuliert. Kann man PDF-Suche bemühen, ja, es ist irgendwo ausgeführt. Das denke ich mir doch nicht aus.
Ja, das wäre auch noch schöner, aber wir können ja der Stelle weiterlesen.
Ja, und dann, jetzt geht's aber dann eben, wir wollten ja von hier aus kommen, wie kommt der, ich wollte jetzt gerade ein legeres Wort benutzen, wie kommt der Herr jetzt auf die Ethik? Also einmal möchte er noch unbedingt was zur Ethik sagen, weil der arbeitet sich ja auch ab an der Klassik, ja, und an dem ganzen
Weil er zu ihr gehört, weil er merkt, das sind eigentlich seine Verbündete und er nicht
mehr. Naja, von irgendwo kommt er ja auch her, ja, natürlich,
klar. Ja, aber man hätte sich andere Gegner suchen können, auch schon im 20. Jahrhundert. Der hat das 1990 geschrieben und redet hier von Problemen von vor 100 Jahren. Zum Schluss, zum großen Finale seines Buchs.
Nun gut, aber es ist, wenn du mal ein Buch schreiben solltest, dann ist es dir frei, wie du das denn da dann.
Hab ich schon. Ich habe schon mehrere Bücher geschrieben.
Okay, ist mir noch nicht so untergekommen. Und dann kommt er eben rüber Und er grenzt sich ja hier unten dann ab in dem Abschnitt. Ne? Es mag auf den ersten Blick so scheinen, als ob dies alles Philosophie wäre. Und kommt er dann eben und sagt eben, wie du gerade schon angeführt hast, die Bemühungen, also die, von dem Beginn der Soziologie. Und ja, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich nicht sagen, was ihn dazu getrieben hat, jetzt die Ethik da dran zu knüpfen. Aber die Frage zu verstehen, was denn hier los ist und das nicht mehr von so Idealen herzuleiten, ja, was der Mensch, das Gute und so weiter ist, sondern mit der Soziologie zu versuchen, zu begreifen, was hier vor sich geht und dann rüberzugehen auf die Ethik. Vielleicht ist das die Bewegung gewesen, die da war. Auf jeden Fall dann eben darauf hinzuweisen, dass es nicht mehr geht in einer modernen Gesellschaft.
Also eigentlich sagst du jetzt sehr schön, nur mit anderen Worten, dass du eigentlich auch nicht weißt, wie er jetzt ausgerechnet auf Ethik kommt an der Stelle. Und da muss man sagen, ja, das ist vielleicht einer dieser Luhmannschen Allround-Themen, gegen den er sich immer wieder abarbeiten muss, Ethik. An jeder Stelle, wo es irgendwie reinpasst, zack, Moral, Ethik, genau wie Gott und Teufel. Die kommen halt eigentlich immer wieder rein. Steht halt überall im Zettelkasten und immer, wenn man da vorbeifährt, steht es halt dann im Buch.
Ja, die Ethik wäre ja halt auch wieder eine Position raus, aus der ich dann eben Einheit erstmal behaupten könnte. Wenn ich mich wieder an etwas so orientiere dort, diesem Streben nach einem Gut und so weiter, so hat er es ja hier genannt, und der darin erreichbaren Perfektion. Und ich glaube davon, also er will immer wieder uns darauf stoßen und immer wieder, ja, ob das nun gelungen ist oder nicht, will ich nicht beurteilen.
Du hast doch gerade gesagt, ich soll meine Bücher so schreiben wie du, Mann.
Nein, ich habe gesagt, wenn du Bücher schreibst, kannst du dir dieselben Freiheiten nehmen, die du mir anschreitest.
Eben nicht. Ich würde so, das würde mir nicht, würde ich keinem Lektor vorzeigen. Ich würde mich zu Tode schämen. Aber so ist ja jeder anders in seinem Geschmack.
Ja, eben exakt, ganz genau. Und was er hier dann über die Ethik dann nochmal sagt, ja, was soll man ihm da widersprechen? Weil er aus seiner Perspektive heraus ist ja nur so dann ausführen kann, wie es hier passiert ist.
Naja, aber das ist jetzt kein Argument, warum man ihm nicht widersprechen kann. Ich denke, wenn man jetzt ein Ethiker wäre, ein Philosoph, der auf dem Ethikgebiet arbeitet, der würde viele gute Argumente haben und Begründungen vorbringen, warum man ihm jetzt hier widersprechen kann. Nur weil wir jetzt keine Ahnung haben von Ethik, lesen wir das und sagen, ja, was soll er anders sagen? Ja, deswegen müssen wir es ja noch nicht verinnerlichen und sagen, ja, so ist es.
Nee, das Problem ist der Kapitelkontext, der macht keinen Sinn. Das war ja das Haupt. Es ist wieder so ein Fremdkörper, genau, ja, den er jetzt einschiebt für ein paar Dutzend Zeilen und dann geht er wieder ganz woanders hin. Naja, wir können aber weiterlesen.
Ja, aber ich finde das insgesamt, also ich selber finde das für mich, oder das war, als ich dann mit Luhmann hier zu tun hatte, Ethik eben zu begreifen als Reflexionstheorie für Moral, ganz erhellend, sage ich mal, für mich so, das so zu begreifen. Aber ich lese gerne weiter. 697 in der Mitte der Seite. Man macht nichts falsch, vielleicht versäumt man aber etwas. Die auf transzendentaler und utilitaristischer Grundlage gewonnenen Regeln oder Prinzipien haben sich in Abstraktionslagen zurückgezogen, die es nicht mehr erlauben, wirkliches Verhalten zu beurteilen. Auch darauf wird bereits reagiert. Was auf diese Weise im Wege der Nachbesserung nicht erreicht werden kann, ist jedoch eine Reflexion dessen, was ein System auszuhalten hat, wenn es moralische Kommunikation erlaubt, favorisiert oder gar dort ansetzt, wo es um die Folgen der Strukturen des Systems selbst geht. Es könnte unter diesen Vorbedingungen sehr wohl sein, dass die Gesellschaft sich unter dem Namen Ethik ein Beruhigungsmittel verschreibt, während die Moralisten bereits Amok laufen oder sich jedenfalls überstimuliert, nicht mehr auf den Linien bewegen, auf denen Verhalten zur Problemlösung beitragen könnte. Ob man nun diesem harten Urteil folgen will oder nicht, jedenfalls ein Vorbehalt drängt sich auf bei aller Suche nach Kriterien, seien sie auf Rationalität oder auf Moralität bezogen. Die Kommunikation eines Kriteriums ist immer ein neues Ereignis in dem System, das sich auf diese Weise reproduziert. Sie ist daher zwangsläufig etwas anderes als die vorherige Kommunikation. Und sie ist etwas, was im rekursiven Netz der Autopoiesis von Kommunikation auslöst, das nun darüber kommuniziert wird. Dies geschieht und erzeugt damit eine Differenz zu dem, was nicht geschieht oder was anders hätte geschehen können. Keine Operation kann die durch sie produzierte Einheit und Differenz selbst beobachten oder beschreiben. Das gilt erst recht, wenn man eine solche Selbstbeschreibung als eine Operation unter anderem mit Erwartungen der Systemänderung, der Kontrolle, der Steuerung verknüpft. Kein System kann seine Geschichte am Endpunkt Geist resümieren und beurteilen, geschweige denn sie und damit für sich selber für gut und vernünftig halten. Mit jedem Zug wird wieder die Alternative von Annehmen und Ablehnen eröffnet. Und deshalb wäre, wenn es jemals gelänge, ein zutreffendes Gesamturteil über das System in rationaler oder moralischer Hinsicht zu bilden, dessen Kommunikation viel zu riskant. Nun gut, das ist wieder so ein typischer Luhmann.
Wenn das denn er macht jetzt mal weiter mit der Ethik. Ne? Wir akzeptieren jetzt mal, dass er irgendwie auf Ethik gekommen ist und da ist er jetzt. Und er postuliert jetzt eigentlich, dass egal, ob man jetzt auf transzendentaler oder utilitaristischer Grundlage Prinzipien, also ethische Prinzipien oder Regeln ableitet, ist man in Abstraktionslagen, die es nicht mehr erlauben, wirkliches Verhalten zu beurteilen. Das ist seine Ausgangsthese. Und da muss man mal sagen, stimmt das überhaupt? Also wenn man jetzt mal auf transzendentaler Grundlage Ethik, das ist der kategorische Imperativ von Kant. Also richte die Maxime deines Handelns danach aus, dass es allgemeines Gesetz werden konnte. Das ist doch aber im ganz hohen Maße konkret für Verhalten. Also das ist doch nicht so abstrakt, dass man nicht sagen könnte, kann ich das jetzt machen oder kann ich das nicht machen? Und es gibt doch ganz, ganz viele Menschen, die sich an diesen kategorischen Imperativ auch wirklich halten oder versuchen sehr, sehr oft zu halten. Also das Argument, dass diese ethischen Prinzipien so abstrakt sind, dass man mit ihnen nichts mehr anfangen kann, das ist einfach Quatsch.
Nu, das ist deine Meinung eben. Ja, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen.
Das ist ein Argument. Das ist keine Meinung.
Ja, nein, wenn er sagt, Quatsch ist kein Argument, ist eine Meinung, Konstantin. Achte mal pingelig da drauf. Wenn du mir reingrätschst, sei pingelig. Ja, also, Quatsch ist kein Argument.
Hat er nicht nur Quatsch gesagt?
Wollte ich damit sagen, Quatsch war eine sehr laxe Formulierung. Also, aber das, was er behauptet, stimmt nicht.
Nur gut.
Weil du kannst es mal überprüfen. Also an welcher Stelle ist denn der kategorische Imperativ zu abstrakt, als dass er wirklich Handlungen beurteilen könnte?
Nein, der ist nicht zu abstrakt, aber das trifft nicht soziale Wirklichkeit. Das kann keine handlungsleitende Anleitung sein. Das ist ein Prinzip, was er da formuliert hat.
Ja, aber es ist doch handlungsleitende Anleitung bei Menschen in unserer Gesellschaft. Nee, also ja. Es wird doch im Ethikunterricht gelernt und ein gewisser Prozentsatz von den Leuten wendet es dann später im Leben auch an und sagt, ja, das finde ich eine vernünftige Maxime, die überzeugt mich, ich werde danach handeln. Ob sie jetzt immer danach handeln oder manchmal Ausnahmen für sich machen, sei völlig dahingestellt. Aber in den allermeisten Fällen, wenn man das anwenden möchte, kann man das sehr konkret anwenden.
Ja, ich könnte dann müsste ich Folgendes machen. Also dort, wo Menschen das als Selbstauskunft, ja als Selbstbeschreibung ihres Verhaltens geben, da müsste ich dann eben anfangen, tatsächlich zu schauen, was da wirklich ist, also Forschung machen. Und dann wird sichtbar, dass die Selbst, also die Selbstbegründung, die Selbstrationalisierung von Verhalten und so weiter, dass das zu kurz greift. Nein, das trifft es einfach nicht, soziale Wirklichkeit. Man kann sich daran orientieren, das ist auch eine Reflexionstheorie, hat er ja gesagt, die Ethik, aber es ist keine handlungsleitende Theorie, nein. Und es ist nicht zu abstrakt, sondern es ist einfach von Lebenswirklichkeiten zu weit entfernt.
Ja, aber das ist doch genau sein Argument. Die in Abstraktionslagen zurückgezogen, die es nicht mehr erlauben, wirkliches Verhalten zu beurteilen. Also sein Argument ist, das ist zu abstrakt. Und du sagst selber, nee, es ist eigentlich nicht zu abstrakt, sondern die halten sich einfach nicht dran oder geben andere Selbstbeschreibungen. Das ist doch was völlig anderes.
Ja, wenn, sagen wir mal so, wenn ich jetzt eben anfange, Forschung zu machen und einfach schaue, was tatsächlich jetzt oder zumindest aus dieser Perspektive, dieser Disziplin heraus, mit der ich das dann eben tun würde, ne, handlungsleitend ist, ja, was Entscheidungen begründet und so weiter, dann würde ich denken, gibt es da Abweichungen. Da, wie heißt der, ich kann den Namen so schlecht ausbreiten, Amartya Sen, die Idee der Freiheit, hat darüber ein ganz dickes Buch reflektiert. Also ich habe von anderen Perspektiven da auch drauf geschaut Und so entsteht mir eben, dass ich das jetzt so.
Genau, aber wenn es Abweichung gibt, dann eigentlich immer nur, weil es die Möglichkeit zur Abweichung gibt und eben manchmal Menschen das eben machen. Die weichen ab. Aber das liegt nicht daran, dass die Regel so abstrakt ist.
Jedenfalls ist er hier unten 697, da bin ich hängen geblieben, dass er eben hier von der Ethik, also wiederum Ethik nimmt er hier als Perspektive sozusagen, als Fluchtpunkt, ja, um eine Perspektive zu gewinnen, um eine Einschätzung, ein Urteil oder was auch immer gewinnen zu können. Und er setzt dann in einem Satz zusammen, ob man nun diesem harten Urteil folgen will oder nicht und so weiter, seien sie auf Rationalität oder auf Moralität bezogen. Das hat mir, da bin ich dann doch hängen geblieben, bei allem, was er vorher über Kant und so geschrieben hat und Vernunft und was wir ja auch heiß hin und her diskutieren, habe ich dann doch Rationalität, hätte ich nicht gedacht, dass er das in einem Satz so, ja, mit oder, also A oder B, also dass er das hier so auf gleiche...
Ja, aber darum geht es mir doch die ganze Zeit, Peter. Es geht doch um Systemrationalität, diesen Vernunftkontext, ja, sag nicht zu schnell ja. Aber, und dass das der kategorische Imperativ nicht abdeckt, dass das eben nur interaktionale Handlungsmotive bereitstellen kann. Ja, also dass man damit, oder organisationale maximal noch, also man kann damit eine Institution aufbauen, man kann damit eine Verfassung schreiben, aber man kann damit keine Gesellschaft beschreiben. Das ist ja der Knackpunkt für Luhmann. Aber ob er eine bessere Alternative hat, das steht ja auch zur Frage. Dafür sind ja diese Exkurse auch nicht groß genug, um dann zu zeigen, wie das begrifflich dann bei ihm aussehen würde. Ja, also da würde ich gerne mal eine Kritik der ethischen Vernunft aus systemtheoretischer Perspektive lesen wollen, die genau auf diese Problemlagen alle eingeht und die nicht nur einfach sagt, ja, für Gesellschaft ist meins besser, aber für Interaktion und Organisation kann man noch mit Kant irgendwie arbeiten, theoretisch.
Also ich glaube, dass ich letztens irgendwas auf Twitter gelesen habe und der von uns geschätzte Daniel Pascal Zorn hat dann eben gesagt, ja, Luhmann wird auch nicht als Ethiker rezipiert. Also das ist seine Formulierung für, also auf dem Ethikgebiet ist er einfach überhaupt gar keine relevante Hausnummer. Also da muss man ganz anders rangehen. Das ist doch schön formuliert. Er hat vieles geschrieben, aber eben nicht als Ethiker rezipiert. Man hat ihn als Ethiker nicht wahrgenommen. Und wenn er sich tausendmal daran abarbeitet, heißt es ja noch lange nicht, dass seine Argumente auch ethisch relevant sind oder moral oder philosophisch relevant auf dem Fachgebiet der Ethik sind. Und er steigert sich dann immer an so eine Sätze rein, die ich ja persönlich sehr, sehr schön finde, aber eben auch fraglich, es könnte unter diesen Vorbedingungen sehr wohl sein, dass die Gesellschaft sich unter dem Namen Ethik ein Beruhigungsmittel verschreibt, während die Moralisten bereits Amok laufen oder sich jedenfalls übereinstimmend nicht mehr auf den Linien bewegen, deren Verhalten zur Problemlösung beitragen könnte. Also solche Bonmots steuert er zu dem
Thema. Das ist ja ein Opium des Volkes, das ist ja so eine marxische Revolution, also Neuauflage, dass die Religion diese Wirkung auch schon hatte. Und jetzt verschiebt er das um eine Einheit, um ein paar Jahrhunderte weiter nach oben. Und ist das dann nicht mehr der Ausdruck des Klassengegensatzes, sondern eben des Vernunftglaubens. Ja, das ist ja auch ein Glauben. Das ist nicht so naiv wie Religionsglaube, aber immer noch ziemlich naiv. Kein System kann...
Ja, wo ist dieser Satz danach. Ne? Also im Prinzip, Luhmann streitet ab, dass es sowas wie ethische Urteile geben kann. Er sagt, das geht gar nicht. Und seine Argumentation ist eigentlich immer nur die folgende. Er sagt nämlich, die Kommunikation eines solchen ethischen Kriteriums ist immer ein neues Ereignis in dem System, das sich auf diese Weise reproduziert. Sie ist daher zwangsläufig etwas anderes als die vorherige Kommunikation und sie ist etwas, was im rekursiven Netz der Autopoiesis von Kommunikation auslöst, das nun darüber kommuniziert wird. Also im Prinzip reduziert er solche ethischen Urteile immer wieder darauf, ja, aber nee, das ist ja nur... das ist ja nur so gesagt, damit das System sich weiter reproduziert und man hätte auch was anderes sagen können und dann hätte sich das System auch reproduziert. Also das ist dieses Moment der Relativierung, dass er sagt, ja nee, man kann auch eben einen anderen Satz sagen an der Stelle.
Und genau, das ist die einzige Stelle, wo ich sozusagen das ein bisschen schwach finde, ja, wie schnell er da abkürzt, ne? Also von den heftigen Wertungen eben, hier Moralität, Rationalität und dann einfach eben sozusagen wie mit so einem Zaubertrick die Kommunikation dann eben anführt. Ne? Weil das ist ja klar, aber das ist
jetzt... Das sind bewegliche Bestimmungsgründe. Das ist ja das Tolle daran, dass Kant hat eben dieses a posteriori und a priori und dann eben noch so der Gegenwartsmoment noch dazwischen. Also diese Dreiteilung der Zeit. Und das hat Luhmann jetzt aufgelöst und sagt dann, das ist ein rekursives Netz. Also es gibt keine Bestimmungsgründe, die vorher liegen und dann nachher zu gelten haben, sondern das ist zirkulär, das kennen wir ja alles jetzt schon
seit ja.
Aber dafür so einen Aufwand zu machen, man könnte einfach von beweglichen Bestimmungsgründen und von flexiblen Interpretationen sprechen. Und würde man nicht das alles wegwischen und dann sagen, kein System kann seine Geschichte am Endpunkt Geist resümieren und beurteilen, geschweige denn sie damit sich selber für gut und vernünftig zu halten. Und das ist jetzt wieder Hegel. Das ist jetzt nicht Kant. Kant hat nicht die Geschichte am Endpunkt Geist dann zusammengefasst, sondern da springt er dann um in seinen idealistischen Pappkameraden und tut dann Kant eben nicht recht damit.
Naja, ja. wir können ja mal weiter.
Genau.
Zehntens. Die Überlegungen zu Rationalität und Moralität gesellschaftlich produzierten Wissens haben uns erneut mit den Reflexionsproblemen des ausdifferenzierten Wissenschaftssystems konfrontiert. Wie im 7. Kapitel gezeigt, vermag diese Reflexion heute nur noch als Reflexion auf die Konstruktion von Erkenntnis zu überzeugen. Damit ist eine Periode der Abkehr vom sei es mathematischen, sei es subjektiven Idealismus, aber auch eine Periode des erkenntnistheoretisch unentschlossenen methodologischen Pragmatismus abgeschlossen. Weder kann Erkenntnis als Reduktion auf reine Formen noch als Reduktion auf subjektive Gewissheit begriffen werden. Noch ist sie das Resultat der Anwendung von bloß methodologischen Regeln oder bloß Nützlichkeit ihrer selbst. Sie ist Konstruktion eines Unterschieds, wobei das, was den Unterschied ausmacht, in der Realität keine Entsprechung hat. Realität als solche, das heißt ohne Beziehung auf Erkenntnis, ist unerkennbar. Realität kann nur sein, wie sie ist, unterscheidungslos und dunkel. Und diese Feststellung gilt auch für die Realität der Operationen, die sich als unterscheiden, bezeichnen, beobachten, beschreiben, durchgeführt werden. Ist eine derart extravagante Erkenntnistheorie alles, was einem nach Durchproblieren vieler anderer Möglichkeiten bleibt? Und wenn ja, gibt es einen Grund dafür? Für die Soziologie fällt diese Antwort auf diese Frage relativ leicht. Wenn man Erkenntnistheorie als Reflexionstheorie eines für Wissenschaft ausdifferenzierten Funktionssystems ansieht, liegt es auf der Hand, dass diese Wissenschaftstheorie mit der Evolution des Wissens selbst kompatibel bleiben muss. Diese Evolution aber führt zu immer anspruchsvolleren, immer unwahrscheinlicheren Unterscheidungen. Zum Beispiel nimmt die Distanz zwischen Wissendem und Wissen, gesehen durch einen Beobachter, also auch eine Unterscheidung zu. Die Bezugsprobleme von Vergleichen werden abstrahiert und sehen von Eigenschaften und Interessen dessen ab, der den Vergleich durchführt. Das Auflöse- und Rekombinationsvermögen steigt. Die Wissensgarantie wird ins formale Kalkül, in die Logik, die Mathematik, die quantitative Relation verlagert, von der man weiß, dass sie nur ideale Geltung hat. All das hat die Erkenntnistheorie seit langem in die Abstraktion getrieben. All das konnte aber noch durch Varianten eines erkenntnistheoretischen Idealismus abgefangen werden, sei es mit Hinweis auf die Unbezweifelbarkeit der Formen selbst, sei es mit Reduktion auf subjektive Gewissheiten. Die Wissenschaften dieses Jahrhunderts jedoch haben Theorien konstruiert, die diesen Ausweg nicht mehr erlauben. Das gilt für den weiten Forschungsbereich, der unter der Bezeichnung Cognitive Sciences läuft, aber natürlich auch für die Quantenphysik, die Zellbiologie, die Neurophysiologie, die Linguistik oder den historisch-sozialen Relativismus der Wissenschaftssoziologie im Besonderen. Nur der Konstruktivismus bietet diesem immensen und gut gesicherten Forschungskomplex eine Form der Reflexion, die mit den wissenschaftlichen Theorien selbst kompatibel ist. Vor allem die Theorie selbstreferenzieller, vor allem die Theorie selbstreferenzieller, operativ geschlossener Systeme verlangt den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus, soll es nicht zur Selbstsabotage der Wissenschaftstheorie durch die Wissenschaft kommen. Das war jetzt ziemlich viel und da haben wir viel zu diskutieren.
Ja, danke erstmal. Ja, jetzt ist doch sozusagen, wie sagt man da, Jetzt sagt er doch mal, wie er es meint, nicht wahr? Aber schön ist hier auf 698 unten, weil wir hatten das Thema ja jetzt ein paar Mal, ist der Mond weg, wenn ich weggucke, ne? Die Realität als solche, das heißt, ohne Beziehung auf Erkenntnis ist unerkennbar, aber Realität kann nur sein, wie sie ist, unterscheidungslos und dunkel. Also es gibt Realität hier bei Luhmann, ja?
Nee, ist Existenz. Das ist ein Existenzquantor eigentlich. Also umgeschrieben in dieser Luhmannschen lapidaren Formulierungsweise.
Ja. Ja gut, wir können es ja mal vom Anfang durchgehen. Also dieses Kapitel 10 gilt in der Tat genau nochmal zu dem Thema, was wir hier auch immer so heiß diskutieren, um den Konstruktivismus. Und sein Ansatzpunkt ist, also wir nehmen jetzt mal die funktional differenzierte Gesellschaft als Annahme an, das ist einfach so. Und wenn es dann ein Wissenschaftssystem in dieser Gesellschaft gibt, dann kann diese nur zu einer Reflexionstheorie in Form des Konstruktivismus kommen. Das ist praktisch für ihn so eine teleologische Notwendigkeit. Und die versucht er jetzt hier nochmal stark zu machen. Und er schreibt dann, damit ist eine Periode der Abkehr, sei es von mathematischen, sei es subjektiven Idealismus, auch eine Periode erkenntnistheoretisch unentschlossenen methodischen Pragmatismus abgeschlossen. Aber das ist wiederum nur so gesagt, dass das abgeschlossen ist. Und er arbeitet hier mit Begriffen, zum Beispiel dem mathematischen Idealismus. Es gibt keinen mathematischen Idealismus. Es ist einfach kompletter, völliger Unsinn. Es gibt eine eigene Disziplin, Mathematikphilosophie. Und da gibt es verschiedene Unterscheidungen, wie man auf einer Metaebene Mathematik beobachten kann.
Wo ist mit mathematischer Idealismus? Wo findest du das?
Ja, gleich am Anfang. Ich gehe mal vom Anfang runter und gleich der zweite, dritte Satz.
Ah ja, okay. Damit ist die Periode vom Abkehr. Ja, habe ich gefunden. Ich habe es halt so verstanden, auf der anderen Seite bin ich hängen geblieben, ne, wo er sagt, die Wissenschaftsquantität, formale Kalkül in die Logik, die Mathematik, quantitative Relationen verlagert, von der man weiß, dass sie nur ideale Geltung haben. Ich habe das so verstanden, dass es in der Logik halt immer, so lege ich mir das zurecht, ja, immer stimmt und aufgeht, aber ob das in der Welt immer...
Ja, aber das ist so ein Platonismus.
Auflegbar ist, wiederfinden. Ja. Also so habe ich das mit der idealen Geltung verstanden.
Ja, das war Quatsch. Aber das ist doch genau das, was wogegen die Philosophie auch seit Turing und Gödel und Co. Davon auch nichts mehr hält. Und also Husserl ist ja jetzt seine große Hintergrundfigur, die hier jetzt dazwischen wabert, so, die er vielleicht meint mit mathematischem Idealismus oder mit diesen Spielarten. Subjektiver Idealismus.
Ja, also ich glaube, mathematischen Idealismus, da wird er auf sowas wie den Platonismus in der Mathematikphilosophie hinweisen. Und der sagt, dass es eben ausgehend von der Idee von Platon, vom Ideenhimmel, Zahlen eben auch wirklich gibt. Also, oder runde Kreise, dass es diese Formen gibt, dass die nicht nur konstruiert sind. Und es gibt eine andere Strömung in der Mathematikphilosophie, das ist eben eine konstruktivistische Strömung, die sagt, nee, diese mathematischen Objekte, die Zahlen zum Beispiel oder geometrischen Formen, die haben wir uns konstruiert. Und zwar, weil die einfach ziemlich gut auf das passen, was wir tagtäglich irgendwie zu erledigen haben. Also diese Zahlen sind Konstruktionen. Es gibt Zahlen nicht irgendwo in der Realität. Die haben wir uns konstruiert, aber mit ihnen kann man sehr gut Realität beschreiben.
Genau, und Pi, die Kreiszahl Pi wäre eine Funktion und keine Zahl im eigentlichen Sinne. So. Also das, ja, aber warum ficht ihn das überhaupt an? Also warum gibt es jetzt diese Abarbeitung an diesen ganzen starren Formen, wie er das jetzt hier meint, wenn er doch schon längst mit seinem Sinnuniversum und seiner ganzen Beobachtungsperspektivierung doch schon was viel Besseres in der Hinterhand hat? Also
Nee, an der Stelle will er nochmal zurückkommen. Er schreibt ja, wie im Kapitel 7 gezeigt. Also das ist mir jetzt nochmal besonders wichtig, dass ich all das nochmal wiederhole. Und der schreibt ja denn, also weder kann es Erkenntnis als Reduktion auf reine Formen, Platonismus, noch als Reduktion auf subjektive Gewissheit begriffen werden, noch ist das Resultat von bloß methodologischen Regeln oder bloßer Nützlichkeit ihres selber. Also alle diese Realitätstheorien, sagt er hier, nee, das kann alles nicht mehr gelten. Und dann schreibt er, sie ist Konstruktion eines Unterschieds, wobei das, was den Unterschied ausmacht, in der Realität keine Entsprechung hat. Realität ist als solche unerkennbar. Realität kann nur sein, wie sie ist, unterscheidungslos und dunkel. Der Stelle muss man sich schon fragen, ja, wenn du eigentlich überhaupt nichts über Realität sagen kannst, lieber Luhmann, warum ist sie denn ausgerechnet dunkel? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, und vor allem
da solche Semantiken rauszuhauen.
Ja, vor allem unterschlägt er jetzt wieder die interessantesten Argumente der Cognitive Scientists und auch der Sprachphilosophen und der Linguisten oder der Mentalisten oder wer da alles sich noch um diese Unterscheidung bemüht, was daran unerkennbar ist und was nicht erkennbar ist. Also die Sprachzeichen können wir schon mal lesen. Ja, also er gibt uns hier mit unterscheidungslos und dunkel. Das ist ja eine literarische Deutung. Ja, also am Anfang war das Licht und am Ende ist die Dunkelheit. Und damit verlässt er den wissenschaftlichen Boden sowieso schon. Also das ist jetzt der klarste Ausweis eigentlich dafür, dass wir hier mit einer Kunst, das ist ein artistisches Gedankenspiel von ihm jetzt.
Ja, finde ich nicht, sondern das ist eine andere Formulierung
für
in der Art und Weise, wie er den Spencer Brown immer nutzt. Ne? Das ist einfach der unmarked space. Ja.
Aber wie kommt man, ist das ein Übersetzungsfehler von Luhmann oder was ist das?
Nein, er spricht.
Er will doch hier so über Realität sprechen. Er will ganz klar über Realität sprechen. Und man kann es ja nicht sagen, ja, Realität ist Spencer Brown und ist der Unmarked Space.
Also Nein, André. Wenn er eben sagt, die ist unterscheidungslos und dunkel. Ja, also wenn ich nicht unterschieden habe, kann ich eben nichts darüber sagen, sie bleibt dunkel. Ja, nicht mehr und nicht weniger lese ich aus dem Satz raus. Ja, es ist eine literarische Metapher. Sie ist entnommen dieser ganzen Metaphorik, diesen ganzen Bildern, die mit Aufklärung, Licht erleuchten und so weiter zu tun haben, ja.
Ja,
aber im Prinzip sagt er einfach nur, über die Welt ist, wie sie ist und ich kann nur was darüber sagen, aber wenn ich unterscheide und diese Unterscheidung kommt von mir und die liegt nicht, die ist nicht zu finden in der Welt.
Ja, Peter, aber das ist Fichteanismus, das ist 200 Jahre zurück, das ist noch vor Hegel eigentlich, da nicht darauf zu achten, dass man, während man dunkel schreibt, nicht bemerkt, dass man dieses Sprachzeichen benutzt, die Wirklichkeit dann schon beschmieren mit dem Wort allein schon, mit dem Wortsinn. Also das, literarische Metapher schön und gut, aber das ist viel zu wenig für das, was er da jetzt aufgebaut hat. Er unterbietet sein eigenes Theorieniveau mit solchen Sachen. Und das ahnt er auch, deshalb schiebt er so ganz viel nach, was man eigentlich
weiß auch alles. Weiß ich nicht, wir wissen nicht, was er ahnt, wir wissen von niemandem, was in dem Kopf vorgeht. Also ist immer
schwierig. Doch, aber deshalb kommt ja so ein langer Zettel an,
ja, no, an weitere. Du kannst Leute noch so viel deshalb sagen und so weiter, es bleibt Agatha Christie, der Gärtner ist der Mörder. Ja, wir wissen es nicht. Wir haben nur den Text.
Wir haben deine Weisheit, was er gesagt haben sollte.
Hat er ja doch an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass er sagt, dass die Operationen des Beobachtens real sind. Also Kommunikation ist wirklich real. Das ist nicht einfach nur konstruiert. Das war so sein Realitätsanker. Also das, was wirklich beobachtbar ist, Kommunikation, das ist real. Und das Problem an der Stelle ist, dass diese Realität der Operation, der Beobachtung, die zieht eben einen ganzen Rattenschwanz an Realität nach sich. Also wenn ich beobachten kann in einer Interaktion, dass dort ein alter Ego ist, was mitkommuniziert, dann hängt da eigentlich schon ziemlich viel dran. Und an anderen Stellen schreibt er das ja auch. Ja, natürlich setzt das die Kopplung mit dem biologischen System voraus und so weiter und so fort. Aber er sieht eben, also er kann das nicht beides zusammendenken. Er sieht diesen Widerspruch nicht, dass er einerseits sagt, das ist eigentlich nur alles konstruiert, aber andererseits Kommunikation ist wirklich real.
Nicht die Wirklichkeit, nicht die Realität ist konstruiert, sondern das, was ich an Unterscheidungen mache und damit dann eben an Aussagen darüber mache. Und da ist ein Auch dabei in dem Satz, also der eben, nach meiner Lesart eben, dass beides versucht zusammenzuziehen, aber den Unterschied nicht nivellieren möchte. Ja? Der Satz geht auf 699 oben weiter und diese Feststellung gilt auch für die Realität der Operationen, die als unterscheiden und so weiter durchgeführt werden, die ich dann wieder beobachten kann. Ja, also dass sie Wirklichkeit sind.
Das ist genau das Punkt, was ich meine. Also während er an anderen Stellen noch sagt, dass diese Beobachtung wirklich real ist, also Kommunikation ist wirklich real, sagt er hier, all das, was er vorher mit unterscheidungslos und dunkel gesagt hat, gilt auch für diese angeblich realen Kommunikationen, die ja dann eigentlich wieder nicht so real sind. Also an der Stelle hat er einfach einen gewissen Widerspruch drin.
Weiß ich nicht. Ich würde das nicht Widerspruch nennen, nein, sondern es ist anders. Wiederum, die Beobachtung zweiter Ordnung, die eine Beobachtung erster Beobachtung beobachtet, beobachtet ja auch wieder mit einer eigenen Unterscheidung, die sich von der, also die übernimmt ja nicht die Unterscheidung von der ersten Ordnung, sondern ich beobachte jemanden, der das, also eben, deswegen ist das auch wieder eben mit Vorsicht zu genießen, so würde ich das interpretieren.
Also würdest du, aber Peter, merkst du nicht, dass da wieder die Ich-Unterscheidung wieder reinkommt, dass man plötzlich wieder ganz beim Subjekt ist, während man versucht, das zu erklären?
Ich versuche dafür ein
aber diesen Referenzpunkt braucht man, den speist man ein, weil man diese Systementscheidung, diese suspendierte Realität der Operationen, auf die man sowieso dann keinen Zugriff hat als Bewusstseinssystem. Und um dieses Nadelöhr geht er jedes Mal wieder rum, praktisch.
Ja, aber du hast schon ungefähr verstanden, was ich sagen wollte und kannst dem eigentlich kaum so wirklich inhaltlich widersprechen, weil darum geht's ja hier gerade. Ne? Also wir versuchen nochmal zu klären, wie ist das zu verstehen, wenn hier an dieser Stelle eben von Luhmann Realität gesagt wird, wenn er die einmal markiert hier als unterscheidungslos und dunkel und dann wiederum sagt, das gilt auch für Operationen. Also was soll ich denn jetzt als Realität nehmen? Da versuche ich doch einfach nur weiter mit durch mein Sprechen darüber wenigstens zu sagen, wie ich das verstehe.
Ja, durch dein Sprechen darüber, wie du das verstehst. Diese Evolution führt aber zu immer anspruchsvolleren, immer unwahrscheinlichen Unterscheidungen. Das würde ich komplett widersprechen. Ich würde sagen, es wird immer zwangsläufiger, was man unterscheiden kann. Es würde auch, also es gibt eine Zwangsläufigkeit, es gibt eine Inferenzlogik innerhalb von Kommunikationssystemen. Es gibt Sinnverstrickungen, aus denen man nicht mehr so einfach heraus kann. Es gibt einfach schon verdammt viel Zeug, was geschrieben wurde, was irgendwo haftet und womit viele Personen sich irgendwie assoziieren oder viele Bewusstseinssysteme oder viele Sinnsysteme. Und da kann man nicht sagen, das wird alles immer unwahrscheinlich und es driftet alles immer weiter auseinander und da gibt es irgendwie so eine endlose Differenzierung, die mit den Subjekten oder den Einzelköpfen nichts mehr zu tun hat oder der Einzelgehirn.
Ja, verstehe, was du sagen willst. Okay, aber spannend ist doch, wie dieser Satz dann fortgesetzt wird. Ne? Er kommt ja dann eigentlich zu seinen, also er formuliert das halt als rhetorische Fragen, aber das ist ja eigentlich so ein bisschen eine Frage, die man als Leser die ganze Zeit sozusagen mitführen kann. Ist eine derart extravagante Erkenntnistheorie alles, was einem nach Durchprobieren vieler anderer Möglichkeiten bleibt, ja? Was für eine Frage. Und wenn ja, gibt es dafür einen Grund? Ne? Also, das sind ja, also schreibt man hier knapp 700 Seiten und fragt sich am Ende, wozu?
So. Ja, und du schluckst das einfach und sagst ja, natürlich brauche ich das alles. Ich muss das alles gelesen haben, ich muss alle 1000 Seiten Intus haben, damit ich verstehe, warum ich das nicht verstehe.
Also ja, solange ich der heilige Luhmann über mich kommt im Schlaf und ich das von so schon weiß, muss ich das lesen. Ja, ich lese es und habe es gelesen. Aber dann wird es doch jetzt eigentlich spannend, wenn er versucht, diese selbstgestellten Fragen, also dieses wozu das, was ich hier gemacht habe, ja, und welches Argument habe ich außer dem Argument, dass ich die anderen alle diskriminiert habe, dass ich gesagt habe, die taugen nicht mehr. Wenn die Gesellschaft so zu verstehen ist, wie ich sie beschreibe, funktional differenziert und als Kommunikation aller Kommunikation. Ja, und dann versucht er das ja auszuführen. Und dann, das ist doch jetzt eigentlich spannend.
Naja, aber ich glaube an der Stelle, dass das Grund zugrunde liegende Problem ist, dass er schreibt ja genau wie du sagst, dass er, also jetzt haben wir alles Mögliche verworfen aus Grund von Annahmen, die wir gemacht haben. Und müssen wir denn jetzt bei dieser extravaganten Erkenntnistheorie landen? Ist das so? Und er hat überhaupt kein Kriterium, woran er seine Theorie messen kann. Also er sagt, oh, da sind wir jetzt durch viele Gedankenüberlegungen hingekommen und wir nehmen mal an, dass diese Limitationalität im Einzelfall immer wichtig war und jetzt stehen wir da und haben den Salat mit so einer extravaganten Erkenntnistheorie. Und er hat keine Möglichkeit, das irgendwo dran zu überprüfen, weil er eben sagt, diese Realität ist selber nur konstruiert. Und er konstruiert sie ja selber. Und er hat überhaupt kein Kriterium, seine Konstruktion an irgendwas zu überprüfen. Und an der Stelle verstehe ich das jetzt? Also mittlerweile verstehe ich diese Abspaltung von der analytischen Soziologie eigentlich immer besser, weil da gibt es so einen Truppenteil vom Hartmut Esser, die haben einfach gesagt, ja okay, aber wir versuchen mal Soziologie als Realwissenschaft zu machen. Also einfach, um aus dieser Falle rauszukommen, dass die Realität auch nur konstruiert ist. Wir sagen, nee, wir wollen wirklich was machen, wieder etwas über die Gesellschaft, wie sie wirklich beobachtbar ist, wie sie existiert, sagen können. Und deswegen sagen wir, wir gehen davon aus, dass es eine Realität gibt. Wir fangen mit diesem Zirkus, mit diesem konstruktivistischen Zirkus gar nicht an und gucken mal, wie weit wir kommen. Und das ist übrigens die Grundeinstellung, passt also fast aller Wissenschaften, also zumindest der Naturwissenschaft, auf jeden Fall, dass die sagen, ja, philosophische Überlegung, sehr gut und schön, da kann man sich ganz schön verzwicken und landet in einer extravaganten Erkenntnistheorie. Aber wenn wir in der Astronomie nach bewohnbaren Planeten suchen, dann nehmen wir jetzt mal wirklich an, dass es Planeten gibt. Und dann nehmen wir mal wirklich an, dass es was bringt, wenn man diese verschiedenen Spektren...
Ja, aber dem widerspricht doch das, was der Luhmann hier ausformuliert hat, doch gar nicht, dass es nicht so sein soll. Er versucht doch gerade zu argumentieren, dass diese als Reflexionstheorie zu verstehende Erkenntnistheorie, die er hier als Soziologe, als Gesellschaftstheoretiker formuliert hat, in der Lage ist, diese elaborierten, ausdifferenzierten Arbeitsweisen, Differenzen dieser Disziplinen, die er da auflistet, ja, von Cognitive Science über Quantenphysik und alles, noch zu umfassen. Nicht ihnen zu sagen, wie sie das zu verstehen haben, ihren Gegenstand, sondern zu sagen, wie sie ihren Gegenstand bestimmen und wie sie darin arbeiten, das kann er als Soziologe mit dieser Art, ja, wenn er eben hier auf seine Konstruktion besteht, eben noch umfassen. Aber er
kann er nicht vor, wie sie es machen müssen. Peter, dann die ganz kleine Frage stellen. Aber kann er das? Oder haben wir jetzt die letzten 700 Seiten immer erlebt, wie er das auflistet, wie er immer wieder diese Disziplinen, Transdisziplinarität, alles so hochlobt und dann aber trotzdem immer wieder mit Joe Spencer Brown, Autopoiesis, Varela, Maturana, den alten Krücken kommt und das sind seine neuen Funktionstypen, seine Idealismen, ja, seine Latenten, die er nicht als solche anerkennen möchte, weil er die für mathematischer, weil er die für wissenschaftlicher hält. Also ich würde genau das in Zweifel ziehen. Luhmanns Wissenschaftstheorie ist nicht mit der Evolution des Wissens selbst kompatibel. Dafür hat er zu wenig davon gelesen. Muss man leider so sagen, auch nach 700 Seiten geschrieben und das, was er da zitiert, ist nicht satisfaktionsfähig. Auf Grundlage seiner eigenen Kriterien. Und das ist eben genau dieser Drehtüreffekt. Das hast du selbst gesagt, Peter. Ja, mit dem kategorischen Imperativ. Ja, ob das ethisch noch so einwandfrei ist. Ich muss da mal raus und muss mir das mit Forschung angucken. Das ist ja genau dieser Drehtüreffekt. Ja, man guckt einfach nur noch zu, wie machen das andere und nimmt sich selber raus. Man exempiert sich und dann hinterfragt man aber nicht, was das überhaupt für eine ethische Position suggeriert, wenn man selber sagt, ich habe damit nichts zu tun, die anderen können ruhig ihren kategorischen Imperativ weiterfahren. Ich guck mir das von außen an und konstruiere darum herum eine Gesellschaft, in der das
unzureichend ist. Eben nicht von außen. Also ich meine, wir sind langsam jetzt, also wir verlieren gerade ein bisschen das Thema. Nein, anstatt dass wir drei hier diskutieren über den kategorischen Imperativ, ja, inwieweit das handlungsleitend oder sonst was irgendwie ist, wollte ich damit sagen, oder mein Argument geht dahin, dass ich dann eben eher der Fan oder das so versuche zu beantworten, diese Fragen, dass ich sage, dann lass uns doch mal gucken, wie es in der Wirklichkeit stattfindet. Das meinte ich damit. Ganz einfach nur. Anstatt, dass wir drei darüber sehr lange reden, was er kann oder nicht kann.
Ja, das impliziert aber, dass du in dem Moment, in dem du das dir herausnimmst, diese Position, also dich aus dem Spiel herauszunehmen, und die Urteilsfähigkeit anderer beurteilst, dann nichts mehr damit zu tun hast. Mit der Sache selbst. Ja?
Das ist eine Frage, wie ich die, also mit methodisch, wie ich forsche.
Um nochmal auf dieses Argument von Peter zurückzukommen, du hast ja irgendwas gesagt, dass er schreibt den Disziplinen nicht vor, was sie machen sollen, aber er hat eine Erkenntnistheorie, die alle Disziplinen umfasst.
Die es erlauben, das zu beschreiben, was sie dort passiert.
Ja, aber lass uns doch diesen Satz mal lesen. Ja. Er schreibt, Das gilt für den weiten Forschungsbereich, der unter der Bezeichnung Cognitive Sciences läuft, aber natürlich auch für die Quantenphysik, die Zellbiologie, die Neurophysiologie, die Linguistik und den historisch-sozialen Relativismus der Wissenschaftssoziologie im Besonderen. Also damit will er das alles umfassen und will diese Theorien eingemeinden. Aber das ist doch völliger, also das ist
nicht eingemeinden. Nein, nicht eingemeinden. Er schreibt, der Satz geht doch weiter. Nur der Konstruktivismus bietet diesem immensen und gut gesicherten Forschungskomplex, damit sagt er Cognitive Science, Neurophysiologie, Linguistik und so weiter, die machen doch gute Arbeit.
Na Herr Stefan,
und er will doch einfach nur sagen, dass das alles nebeneinander sein kann. Das kriege ich umfassend
mit dem. Lies doch mal richtig den Satz. Nur der Konstruktivismus bietet diesen immensen und gut gesicherten Forschungskomplex eine Form der Reflexion, die mit den wissenschaftlichen Theorien, also Quantenphysik und so weiter und so fort, selbst kompatibel ist. Ja. Also das behauptet er. Aber wenn du heute Physiker fragst, dann sagen die, nee. Also, weißt du, also die Physiker sagen selbst, nee, du hast Quantenphysik nicht verstanden, wenn du diesen Satz so sagst. Ja. Und ich meine, ich verstehe das überhaupt nicht. Linguistik hat dazu geführt, dass wir jetzt sowas haben wie ChatGPT und dass wir mit Bedeutung rechnen können und dass du mit so einem linguistisch zusammenkonstruierten Gerät sinnvolle Gespräche führen kannst. Also dazu brauchst du keinen Konstruktivismus, sondern das funktioniert mit Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik von Token. Da ist nichts Konstruktivistisches dran, noch nicht mal ansatzweise konstruktivistisch. Also man darf dem Luhmann da immer nicht so auf dem Leim gehen, sondern man muss wirklich selber was von diesen Wissenschaften verstehen und dann fragen, sag mal, ist das wirklich so? Und in der dessen Linguistik ist doch völlig Quatsch, wenn man jetzt die LLMs anschaut.
Da braucht man überhaupt nicht. Aber die Frage würde sich eben stellen, von welcher Position aus und wie du das begründest, dass du das eben so begründest und so siehst, wie du es siehst. Und das ist mir sehr aufgefallen, wenn ich in dem Konstruktivismus bleibe, so wie er hier mir vorgestellt wird von Luhmann, ja, dass ich eben auch das berühmte Ich irgendwie da reflektiert kriege irgendwie. Also es gibt eben auch keinen Turm oder sonst irgendetwas, von dem aus jetzt das, was du gerade gesagt hast, André, sozusagen tatsächlich so zu entscheiden wäre oder so zu erkennen wäre, sondern dass es so ist, ja, so ist es. Ja, da mag es sein, dass eben dann so ein Physiker eben sagt, Quatsch, völliger Quatsch, kann ich gar nichts mit anfangen, finde ich mich nicht, dann wieder brauche ich auch nicht für meine Sachen, die ich arbeite. Und der Luhmann sagt, ja, ja, also so verstehe ich den hier eben, das ist so in Ordnung. Ich sehe ja auch jetzt nicht, und ich will auch nichts bewerten oder nichts normativ vorgeben, wie die da zu machen haben, aber mir gelingt es darüber, wie ich das formuliert habe, auch das zu umfassen.
Aber das sind doch jetzt alles Argumente aus der ersten Person Singular. Das ist doch alles nicht vom System ausgesprochen. Das ist ja genau antikonstruktivistisch.
Von welchem System aus jetzt?
Naja, nee, das können wir ja schon so machen. Ne? Wir können ja schon unsere subjektiven Begründungen vortragen. Aber das ist doch das, was da eben nicht steht. Er sagt, der Konstruktivismus ist eine Form der Reflexion, die mit den wissenschaftlichen Theorien der Quantenphysik, der Linguistik selbst kompatibel sind. Und das stimmt einfach nicht.
Gut.
Also, es müsste ja so sein, dass man dann für Linguistik, also für die Konstruktion von solchen Sprachmodellen, dass man dafür die Reflexionstheorie Konstruktivismus braucht. Aber überhaupt nicht, gerade fast im kompletten Gegenteil.
Also, ich weiß nicht, ob ich das kompatibel hiermit, dass man sie braucht, nehmen würde. Das kompatibel, ja, da kann man, ja, tatsächlich, da ist eine Menge Platz, um da länger drüber nachzudenken.
Also, Luhmanns Argument ist umgangssprachlich gesprochen, Quantenphysik ist genauso kompliziert und verworren wie meine Reflexionstheorie Konstruktivismus und deswegen ist es zueinander kompatibel.
Ja, wir müssten dann schauen, wie wir den Begriff kompatibel jetzt hier füllen. Ne?
Nee, du musst einfach mal...
aber so eng nicht, so würde ich das nicht sehen, aber ich verstehe, dass du das problematisierst. Aber, und ja, würde ich auch sagen, bleibt eine Frage, ja.
Ja, Peter, gemessen an dem, was wir jetzt gelesen haben, was Luhmann von Quantenphysik jetzt hier von sich gegeben hat in den letzten 700 Seiten, würdest du sagen, das ist ungefähr anschlussfähig und das eine haust das andere ein praktisch. Es gibt praktisch eine supramodale Beobachtungsform, die Luhmann jetzt gefunden hat, die hier vor uns liegt, in diesem schwarzen Gewand, die das einfängt und auch adäquat abbildet.
Ich kann über Quantenphysik gar nichts
sagen. Ja, und da fängt es eben an. Ja, genau, ja, ab dem Moment bricht es ab.
Nun, deine, wie auch immer. Aber die Ausführungen hier von den 700 Seiten vom Luhmann sagt doch sehr viel darüber aus, was eben mir möglich ist, ja, als biopsychosoziales System, was man Mensch nennen kann, was ist Bedingungen des Menschseins, sag ich mal, ja, wie heißt das, Conditio Humana da, also was möglich ist. Und dann ist das, was hier ausgebreitet ist, diese Art von Konstruktivismus, die er mir hier anbietet, ja, trage ich mit, gehe ich mit und sag eben auch, was ein Physiker denkt über seinen Gegenstand, was ein Physiker da ausformuliert und so weiter, ist sozial hergestellt. Er nutzt die Sprache, er nutzt die Bilder, er lebt in dieser...
Aber Peter, gerade eben hast du noch gesagt, du hast keine Ahnung, was der macht. Gerade eben hast du gesagt, du hast keine Ahnung von Quantenphysik. Warum redest du jetzt plötzlich davon, als wüsstest du, was der Gegenstand der Physik ist?
Also, nein, habe ich doch gar nicht gesagt, was der Gegenstand der Physik ist. Hör doch mal sorgfältig zu. Ich habe gesagt, was auch immer der tut, ist eben auch soziale Konstruktion, was er darüber denkt, okay? Ist nicht anders mehr vorstellbar.
Du hast zwar keine Ahnung, worüber der da denkt, aber dass er das denkt.
Okay. Aber der Unterschied ist doch, dass dieser Konstruktivismus, wenn man so darüber spricht, diese Begriffe nicht klar hat. Ja. Natürlich sind die Theorien der Physik oder der Linguistik sind Konstruktionen. Selbstverständlich sind das Konstruktionen. Und aus der Warte macht man überhaupt nichts falsch, wenn man sagt, das ist Konstruktivismus. Natürlich ist das Konstruktion. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber diese Theorien bewähren sich nur an einer an einer Realität. Das heißt, die Quantenphysik, die dazu geführt hat, dass man Transistoren bauen kann und vieles, 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 vieles andere, führt dazu, dass wir jetzt hier auf Computern übers Internet miteinander sprechen können. Und nur wenn man das so macht, oder nur weil man das so gemacht hat, kann sich das an der Realität bewähren. Nur deswegen haben wir das. Das kann man nicht mit einfachen Unterscheiden machen und dann ist es eben so. Und das fehlt dem Luhmann in seiner eigenen Theorie. Er hat kein Kriterium, wogegen er seine Konstruktionen testen kann und bewähren lassen kann.
Das
er das die Realität nicht hat.
Ja, das meinte ich mit diesem Differenzierungstheorem, das einfach nur noch zum Schluss überall kleine Teile, Atomismus zum Ende hat und nicht eine Zwangsläufigkeit, mit der zum Beispiel ein Transistor im Nanometerbereich immer, also da gibt es nur einen Kreis, der sich da schließt. Das ist alles unfassbar starr organisiert und eben nicht auf konstruktivistische, biologische, lebensprinzipliche, autopoetische Kompatibilitäten abgestimmt. Ja, also da würde man keinen Schritt weiterkommen, wenn man alles
das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich wenn man Naturwissenschaft mal betreibt oder lernt oder Technik lernt, dann wird man wirklich selber sehen, dass gewisse Dinge nur auf diese eine Art und Weise gehen. Und wenn man es 100.000 Mal anders beobachtet, gehen sie eben nicht. Und dass es da Kriterien gibt, warum das so geht und nicht anders. Und ich verstehe total gut, dass man das nicht versteht, dass man das nicht verinnerlichen kann, wenn man in so vorparadigmatischen Wissensgebieten wie was ich Soziologie oder so unterwegs ist, wo es eben kein durchgesetztes Paradigma gibt, sondern wo man irgendeinen Baukasten an Theorien haben kann, gerade auch in der sozialen Arbeit. Du hast einfach ein riesen Sammelsurium von Theorien, die widersprechen sich teilweise in Punkten, aber das Fach hat damit noch überhaupt gar kein Problem, weil es sagt, für das Problem nehmen wir die Theorie, für das Problem nehmen wir jene Theorie und ob die sich widersprechen oder nicht, das lassen wir mal hingestellt. Wir sehen das sogar als eine Stärke unserer Wissenschaft, dass wir multiparadigmatisch sind. Aber was der Thomas Kuhn damit sagte mit seinem Paradigma, dass das eben eine vorparadigmatische, eine unreife Stufe von Wissenschaft ist. Und da kann man sagen, ja, Herr Gott, das ist so, damit müssen wir alle mit leben, aber man muss doch mal diesen Unterschied erkennen.
Ja, und diese Reife, die zeichnet sich eben durch diesen Satz aus, den ich ja schon vorher mal zitiert hatte. Ja, diese Evolution führt aber zu immer anspruchsvolleren, immer unwahrscheinlicheren Unterscheidungen. Nein, immer anspruchsvolleren, immer wahrscheinlicheren Unterscheidungen im Hinblick auf Realitätskonstruktion.
Der Witz ist, dass mir die Stelle auch aufgefallen ist. Er schreibt da also wirklich von immer unwahrscheinlichen Unterscheidungen. Und er hat überhaupt keine Semantik dafür. Also Luhmann hat überhaupt nichts, wo er Fleisch dran machen kann. Was heißt eigentlich unwahrscheinlich? Also das macht er ja sehr, sehr häufig. Ne? Also so häufig schreibt er, ja, das ist das Unwahrscheinlichkeitsparadox und die Sachen sind jetzt aber unwahrscheinlich. Aber was heißt denn das bei Luhmann? Das heißt nichts. Und
Nein, sag das nicht. Du redest gerade, du bist einfach
unwahrscheinlich.
Wir kommen da sozusagen jetzt kaum mehr sinnhaft aus der Nummer raus, weil du ziehst dich auf einen Standpunkt zurück, der aus deinem Verständnis, also was du gerade über Physik und Sozialwissenschaften gesagt hast, mein lieber Onkel Otto. Aber das müssen wir ja jetzt, wir kriegen das ja auch nicht aufgedröselt irgendwie in dieser Hinsicht. Ich will jetzt nicht ähnlich polemisch dagegen gehen, sondern dann, weil tatsächlich ist das ein sehr inhaltlich spannende Kapitel, das wir hier gerade lesen, 10. Ja, lass uns doch nicht sowas da...
Ja, doch mal, was unwahrscheinlich ist.
Nein, da lasse ich mich doch nicht drauf ein, hier auf so ein Spiel mit dir. Du redest, als wärst die Welt so wie ein Physiker, ein Ingenieur, die sich denkt... Was ist denn das? Das ist sehr eng, lieber André. Sehr eng.
Moment. Wir sind doch jetzt einfach beim Text. Und da steht der Satz, diese Evolution aber führt zu immer anspruchsvolleren, immer unwahrscheinlicheren Unterscheidungen. Und ich sage nur, dieses Unwahrscheinliche hat überhaupt gar keine Aussagekraft bei Ihnen. Was heißt denn das?
Das soll etwas beschreiben.
Ja, aber was beschreibt denn das?
Im Zusammenhang, oder ich verstehe das vor dem Hintergrund oder in dem Kontext eben, wie ich jetzt eingewöhnt gelernt habe, wie er diesen Begriff immer benutzt, darauf hinzuweisen, ja, dass es nicht auf eine stärkere Eindeutigkeit, Entschlüsselung, Hinführung auf eine Wirklichkeit, auf eindeutig ist, sondern dass alles, was passiert, vor allem im System Wissenschaft, darauf hinausläuft, mich zu konfrontieren mit immer feiner ausdifferenzierten, immer feiner aufgelösten Unterscheidungen, die dann eben in dieser Hinsicht jetzt von ihm als unwahrscheinlich markiert, benannt, bezeichnet werden, um darauf hinzuweisen, dass sie eben...
Eine unwahrscheinliche Unterscheidung. Das ist doch jetzt mal mein Punkt. Ich will verstehen, was Luhmann meint, wenn er über eine unwahrscheinliche Unterscheidung redet. Wann ist denn eine Unterscheidung wahrscheinlich? Das ist ja der Gegensatz. Ne?
Wenn sie plausibel ist, wenn sie die Mehrheit gut findet, wenn du vor einer Klasse stehst und die sagen, die melden sich.
Es geht ja bei Luhmann auch nicht. Aber ich will darauf hinaus, dass er an dieser Stelle nicht weiterkommt, wenn er über Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit spricht, weil er gar kein tieferes Konzept dahinter hat. Und das ist ja aber auch in den Wissenschaften entwickelt worden. Also im 18. Jahrhundert gibt es eine Wahrscheinlichkeitstheorie, ist so ähnlich aufgebaut wie sein Reputationscode in der Wissenschaft. Das ist eben so ein gegensätzliches zwischen völlig unwahrscheinlich und völlig wahrscheinlich, so ein Kontinuum, ein Kontinuum gibt, also praktisch zwischen 0 und 1 Werte annehmen kann. Und erst wenn man das formalisiert hat und auch formalisiert hat, wie man damit genauso wie in der Logik Schlussfolgerungen ableiten kann, nur dann kann man sinnvoll über Unwahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeit sprechen. Und Luhmann ist genau an dieser Stelle, wo er nichts weiter hat als diese Begriffe, die eigentlich bei ihm leer sind, die nichts bedeuten. Ja,
vor allem auch
nur damit spielen und er kann darauf hoffen, dass man als Leser sagt, naja, okay, man weiß schon irgendwie, was unwahrscheinlich ist.
Das hattest du nämlich gerade gesagt, Peter. Also immer weiter auflösen, immer weiter differenzieren. Aber was heißt denn auflösen in dem Hinsicht? Ist das Auflösen in Alkohol? Ist das sowas wie, das ist diffundiert? Oder auflösen und rekombinieren, Rekombinationsvermögen oder Rekompression. Man komprimiert das, man setzt ganz enge Schranken, in dem ein Begriff zum Beispiel benutzt werden darf. Oder wann er sinnvoll ist, wann er sinnlos ist, wann er unsinnig ist und wann er aus diesem Sinnkontext herausfällt. Und das und dafür hat, genau an dieser Stelle steht Luhmann, also die Theorie geht immer nur bis zu dem Punkt und danach kippt sie ab und sucht sich dann so Absolutheitsformulierungen oder Idealismen, die er andererseits dann auch verteufelt.
Also, ja, und das Schöne wäre ja an die Wissenschaft der Gesellschaft gewesen, wenn er diesen Moment auch hätte fassen können, wenn in diesem Moment der Formalisierung von Limitationalität hätte beschreiben können, dass er beschreiben kann, ich komme weiter mit meiner Limitationalität, wenn ich gewisse Formalisierungen reinziehe. Also in der Logik geht er da noch mit, das macht er mit wahr und falsch, mit solchen Formalisierungen, aber er geht eben nicht mehr mit, wenn er über Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit spricht. Und so Soziologie macht das ja. Also wenn man von Erwartungserwartungen ausgeht, dann kann man diese auch quantifizieren. Und ja, das machen ja die Truppenteile vom Hartmut Esser. Die rechnen ja damit und die kommen dann eben irgendwann dazu über stochastische Modelle, dass sie wirklich Aussagen über politische Realität treffen können und sagen können, ja, wir müssen das Bildungssystem jetzt so oder so bewegen. Und das kann Luhmann eben nicht, weil er einfach nur immer Unwahrscheinlichkeit in den Raum
ruft. Nee, du willst was von dem haben, du wirfst ihm was vor, was nicht sein Business ist, darüber. Wahrscheinlichkeit ist für ihn auch nichts, was quantifiziert wird und so weiter. Für ihn ist das eine Figur, mit der er eben auch beim Lesen ja irritiert. Ja, wo du eben hängen bleibst. Du antwortest da drauf auf die Art und Weise, wie du darauf antwortest. Ja, ich habe ein anderes Verständnis, ich lese es anders, mir entsteht
anders. Moment mal, du hast das Argument nicht verstanden.
Nein, natürlich habe ich dein Argument verstanden, ich bin doch nicht doof. Hallo, bitte, André.
Natürlich bist du nicht doof, aber du hast es trotzdem nicht verstanden. Ich will es dir nochmal erklären.
Nein, ich will es aber nicht nochmal hören.
Wenn er einen, dann erkläre ich es für die Zuschauer. Wenn er an der Stelle über Wissenschaft spricht und in der Wissenschaft sich sowas wie Formalisierung herausgebildet hat und das extrem produktiv war für Wissenschaft, dann müsste er, wenn er über Wissenschaft als System schreibt, das auch gebührend beschreiben oder beobachten. Nicht, wenn er über Kunst schreibt, nicht, wenn er über Politik schreibt, aber wenn er über Wissenschaft schreibt.
Ja, das, aber ist, dürfen
das wir, ist ein Vorwurf. Ja. Die Wissenschaft ist viel weiter wie seine Theorie über die Wissenschaft.
Exakt. Also hast du jetzt einen Satz gesagt, ich, André, sage, Luhmann hätte das so machen müssen. Okay?
Nee, es ist aber, er hat ein Argument entwickelt, aber das ist ja eben das Gegenteil von literarischen Figuren, die Luhmann hier durchschleust. Das ist ja genau der Unterschied.
Nee, also ich will gar nicht sagen, dass er das so hätte machen müssen, aber ich will ja, ich messe ja seine Beschreibung der Wissenschaft am Stand der Wissenschaft.
Wie du deinem Verständnis davon, exakt, ganz genau.
Nee, dem Verständnis der Literatur, dem Forschungsstand.
Auch das ist dem Verständnis ja, nicht von den Wissenschaften selbst, weil jeder, der in diesen mit Mathematik arbeitenden Wissenschaften arbeiten würde, der würde das so sehen. Und Luhmann kann das eben nicht so sehen, weil er das nie gelernt hat. Also das kann ich eben schriftlich geben, alles, was wir Luhmann über Mathematik gesagt hat, alles, was er über Gödel gesagt hat, ist falsch. Und es ist nicht so, der eine sagt so, der andere sagt so, sondern das ist Unsinn. Und zwar mildernde Umstände, weil sich Luhmann eben nicht auskennt mit Mathematik. Aber trotzdem schreibt er laufend Urteile darüber. Ja. Und an der Stelle muss man sagen, das ist einfach schwach, weil Mathematik gehört eben auch zu seinem Gegenstand, den er behandeln will.
Ja, ich habe nichts mehr dazu zu fügen, was irgendwie der Sache jetzt was Neues hinzutun würde.
Wir sind auch eigentlich sehr schön am Ende der heutigen Zeit. Wir haben das heute sehr gut hingekriegt, dass wir sehr langsam gelesen haben, weil, wie gesagt, wir haben ja nur insgesamt noch 30 Seiten für 30 Folgen, deswegen müssen wir 10 pro Folge schaffen. Wir haben also optimal an der Stelle heute aufgehört.
Und 700 oben.
Zu dem Gelesenen sagen will, können wir uns ja auf nächste Woche vertagen. Bis dann, nächste Woche.
Tschüss.